Das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein, schön, dass du dabei bist. Stell dir vor, dein Sohn spuckt über den Tisch, zerbeißt Gläser, beschimpft Passanten und zeigt dir den Mittelfinger. Genau das hat mein heutiger Gast erlebt. Sabine Eisenmann wusste lange nicht, warum sich ihr Sohn so furchtbar verhält. Erst mit 12 Jahren bekommt er eine Diagnose. Tourette-Syndrom. Wie sie als Mutter damit umgegangen ist und was ihr in dieser schwierigen Zeit Halt gegeben hat, das erzählt sie uns jetzt. Sabine Eisenmann, willkommen.
Herzlich willkommen.
Frau Eisenmann, wann haben Sie denn das erste Mal gemerkt, dass sich Florian anders verhält als andere Kinder in seinem Alter?
Also so mit 9 Jahren fing das Ganze an, wo er einfach Verhaltensveränderungen hatte. Es fing, ja, genau mit 9 Jahren. Und es fing an mit so ein bisschen Rumspucken. Und eigentlich in dem Alter dachte ich mir erst, dass es vielleicht so ein bisschen, ja, so vorpubertäre Phase ist. Auf dem Fußballplatz und so macht man das ja manchmal so. Und ja, aber irgendwann merkte ich, dass es ein bisschen heftiger wurde.
Und was haben Sie das gemerkt, dass es ein bisschen heftiger wurde?
Dass es einfach nicht mal so steuerbar war. Also ich habe ihn oft angeschaut oder habe auch gesagt, hey, was machst du da? Hör doch mal auf. Auf dem Fußballplatz ist es ja so ein bisschen üblich. Aber als man ihn ermahnt hat, habe ich gemerkt, dass er da so Mechanismen entwickelt und hat natürlich auch immer geschaut, ob ich schaue. Und da habe ich gemerkt, also es ist irgendwie komisch. Er muss das einfach sehr häufig tun. Und ja, es, also ich hatte so das Gefühl, er kann das gar nicht so gut mehr steuern.
Wie haben Sie dann darauf reagiert?
Also wie gesagt, ich habe manchmal ihn ermahnt und habe gesagt, hey, reiß dich mal zusammen, das geht ja so nicht. Aber dann habe ich, wo ich so das Gefühl hatte, das kann er gar nicht so gut steuern, habe ich mich mehr so in die Beobachterrolle gesetzt, weil ich ihn eigentlich auch nicht so vorführen wollte. Das tat mir leid und dann dachte ich, jetzt gucke ich mir das einfach mal an und ja, schau mal, wie das da sich so entwickelt.
Welche Ticks kamen dann so nacheinander?
Also wie gesagt, mit diesem Spucken fing das so an und dann kam so dieses Lecken, also wo immer so der Zeigefinger so ein bisschen in den Mund ging und der hat dann immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, alles, was so in der Nähe stand, muss man so ein bisschen anfassen. Und das war dann schon zu einer späteren Phase, also so ein paar Wochen später. Und das war, da habe ich schon deutlich mehr gespürt, dass der Florian da Mechanismen entwickelt, weil ihm das peinlich war. Und auch da blieb ich mehr in der Beobachterrolle. Natürlich habe ich auch manchmal gefragt. Aber ja, eher, wenn ich gemerkt habe, er weicht mir da aus, war mir auch nicht ganz klar, ob er das wirklich so bewusst wahrnimmt.
Ab wann spricht man denn überhaupt von Ticks?
Ja, also ich würde mal so sagen, so habe ich es für mich definiert. Also wenn das eben Dinge sind, die in einer Heftigkeit auftauchen und also für mich wie Zwänge, die einfach nicht mehr steuerbar sind, würde ich als so formulieren.
In einer Heftigkeit hat er dann auch Fäkalsprache benutzt, auch Ihnen gegenüber. Was haben Sie sich da anhören müssen?
Also ja, die Fäkalsprache wäre zu einem späteren Zeitpunkt. Also dieses Wort Ficken, Fotze oder auch ein Stück weit dieses Heil Hitler, das waren so unsere vertrauten Worte zu Hause. Also diese also das ist oft in einem Satz einhergegangen, dass zum Beispiel gesagt hat, hallo Mama, schön, hallo, Ficken, Fotze. Das lief einfach so, einfach ja, wie ein normaler Satz. Und die Worte, die gesellten sich halt einfach da dazu.
Nimmt man das persönlich?
Also ich würde mal schon sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht wusste von der Diagnose, da ist es schon schockierend, weil man zunächst denkt, man hat ihn vielleicht schlecht erzogen oder was ist denn da? Wo sind wir falsch abgebogen? Das war so meine Hauptfrage. Ja, ob man es persönlich nimmt, ja, man nimmt es schon persönlich, aber irgendwie spürt man, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also das war immer so dieses, wo ich es noch ein bisschen von mir weghalten habe, weil ich dachte, irgendwas ist hier verrutscht, aber ich weiß es leider nicht. was es ist.
Ja, er hat ja dann auch Passanten auf der Straße beschimpft. Was hat er zu denen so gesagt?
Also ich würde es mal so nennen, wenn er eben unterwegs war, weil man den Tick nicht steuern konnte, konnte es schon, also zum Beispiel die Oma war mal mit ihm in der Stadt und er hat halt die ganze Zeit Ficken, Fotze und ist immer gehüpft. Und also die Oma war völlig außer sich und hat dann, also nicht, sie hat einfach, sie fand es für ihn so schlimm, aber sie wollte ihn auch nicht irgendwie vorführen. Also war einfach so eine Unsicherheit da. Aber natürlich schützt man auch die Passanten, weil die natürlich das auch komisch finden. Und das ist so ein Wechselspiel der Gefühle. Wie geht man damit richtig um? Ja. Also man schützt das Kind, aber man wird immer lauter. Also unser Ding war, dass ich immer lauter gesprochen habe, dass man vielleicht die Worte nicht so hört.
Sie sagen das ja ganz offen, mein Kind war mir peinlich. Das ist ja ein Satz, den viele Eltern erstmal nicht so laut aussprechen würden. Wie schwer war es denn für Sie, sich diesen Gedanken auch einzugestehen, zu sagen, ja, mein Kind ist mir peinlich?
Also das ging ganz schön lang. Also wir haben ja auch ein Buch geschrieben und dieser Satz fiel, mein Kind war mir peinlich. Also es wurde so geschrieben und als ich das selber gelesen habe, habe ich mit meinem Sohn gesprochen und habe den sofort angerufen und gesagt, den Satz würde ich am liebsten rausnehmen. Wenn ich aber ehrlich bin, es trifft schon zu. Und Florian ist mutig genug, dass er gesagt hat, Mama, das ist in Ordnung so. Ja, es war mir peinlich, weil wir einfach so gar nicht mehr in die Gesellschaft gepasst haben und du natürlich schon auch nach außen orientiert bist. Ich denke, dadurch, dass ich das aussprechen durfte, auch ehrlich platzieren bei meinem Kind oder auch in der Familie, die haben mir sogar Mut gemacht zu sagen, das ist in Ordnung so. Also das braucht doch gar nicht peinlich sein. Also mir war es schon geschwind am Anfang. Ich hätte es wirklich am liebsten weglassen. Also es hat mich schon umgetrieben. Aber die Erlaubnis und wir mussten auch viele Dinge Rücksprache treffen, hat es mir einfach leichter gemacht, ja.
Welche Ticks kamen denn im Laufe der Jahre noch so dazu?
Also ich würde mal sagen, die körperlichen Ticks, mehr so dieses immer Hüpfen oder auch so Zuckungen im Körper. Aber ich würde mal sagen, die schwierigsten waren schon diese Kombination aus allem. Also diese, ob das Lecken oder das Spucken oder das war auch oft zu überlagert. Also manchmal war es wirklich so, dass man gesagt hat, so 4 Wochen ein Tick und dann kam der Lecktick dazu und manchmal war es dann, Sprache war auch ein Thema. Er hat manchmal Sätze ganz leise und dann wieder ganz laut gesprochen. Das war auch wie so eine Sprachstörung, also dass man gar nicht sagen konnte, oder wenn man gesagt hat, sprich doch einfach mal leise oder normal. Diese Sprachveränderungen kamen auch dazu und vieles war einfach dann überlagert, ja.
Florian hat noch einen jüngeren Bruder und sie waren tagsüber oft mit den Kindern alleine zu Hause. Ihr Mann war im Außendienst. Wie oft gab es da Situationen, wo Sie dachten, ich kann nicht mehr, schaffe ich nicht mehr?
Ja, das gab es tatsächlich schon. Gut ist, wenn man dann noch mal ein Kind hat oder der Alltag einfach strukturiert ist, das ist wichtig. Das gab es Situationen, wo ich wirklich dachte morgens, ich packe das echt nicht mehr. Und ich bin ganz arg dankbar, dass ich da den Maximilian noch hatte und einfach irgendwie jeden Tag die Kraft hatte und wirklich auch den Fokus total für mich drauf gerichtet habe, nur an den Tag zu denken. Also in Frau schauen, dass es sich ändert, in der Hoffnung, dass es sich mal ändert, das konnte ich gar nicht mehr. Ich habe wirklich versucht, mich auf den Tag zu konzentrieren. Das war schon viel genug.
Wie haben Sie denn Maximilian das Verhalten von seinem älteren Bruder erklärt?
Das war eigentlich ganz einfach. Maximilian ist selber ein ganz guter Beobachter und ist ein sehr vermittelndes Kind. Und der hat manchmal dann zu mir auch gesagt, geh Mama, der ist einfach krank. Er hat eigentlich seinen Bruder total unterstützt immer. Nur natürlich, einmal war so eine Situation, da war Maximilian im Zimmer und der Florian liebt auch seinen Bruder. Und da hat er immer so an die Haare gedreht und hat mir so ein paar Haare ausgedreht. Da kam mal Maximilian runter und sagt, Mama, das hatte ich jetzt echt gemacht. Und er wollte ihn, aber ich habe gemerkt, er wollte ihn nicht verpetzen. Und gleichzeitig hat er mir das aber mitteilen müssen. Und dann haben wir das einfach auch ganz ehrlich angesprochen, dass das ihm wehtut und dass wir das nicht wollen. Und dass Florian dann eben die Möglichkeit hat zu gehen, wenn der Tick, also wenn er es nicht steuern kann, dass wir dann uns einfach räumlich trennen müssen.
Wie sehr haben Sie versucht, nach außen so ein normales Familienleben vorzuspielen, kann man das schon sagen?
Ja. Ja, also das war uns, glaube ich, auch für meinen Mann oder ja, das ist ganz wichtig, dass wir einfach, also ich wollte immer einfach eine normale Familie, was auch immer das heißt, von dem waren wir weit weg. Aber auch mein Mann meinte damals, lass uns so normal wie möglich leben. Und das haben wir wirklich versucht. Und wenn einer es nicht konnte, konnte es der andere. Also auch im Nachgang, als das Buch erschienen ist, haben viele Freunde oder auch Nachbarn zu mir gesagt, man hat ihr das gar nie angemerkt. Aber okay. Ja, es war vielleicht auch von uns ein Mechanismus, dass wir gesagt haben, das hilft uns einfach auch, besser damit klarzukommen, wie wenn wir das die ganze Zeit drüber reden.
Wie haben denn aber Freunde und Verwandte reagiert auf Florian?
Ich muss sagen, ganz gut. Also ich kann gar nicht sagen, dass wir Außenseiter waren, sondern also erstmal in der Familie sowieso. Florian ist ein sehr lustiger Mensch. Der hat uns oft sehr erheitert, auch wenn jetzt die Worte kamen und alles. Wir haben uns an so vieles gewöhnt, dass wir fast schon Normalität nannten. Also was ganz niedlich ist, zum Beispiel heute auch immer, wenn Florian noch kommt, hat er sich oft das T-Shirt hochzogen und so auf den Bauch und Butz, so Butz gesprochen und alle machen das in der Familie mit. Das ist so unser Ritual schon. Man kannte ihn und man hat ihn einfach so angenommen. Und in Nachbarschaft oder auch Freundeskreis, ich habe immer gesagt, wer zu uns kommt und das erlebt und aushält, den können wir eigentlich gleich Freunde nennen. Wir sind sehr offen damit umgegangen und unsere Nachbarn und Freunde sind da auch echt richtig gut mit umgegangen. Also die haben uns da total unterstützt.
Riesengeschenk.
Riesengeschenk.
Ihr Kalender war ja schon lange Zeit voll mit Arztterminen und Untersuchungen, mit Besprechungen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, schwang da schon bei vielen Ärzten auch so der Unterton mit, es ist mit Florian was nicht okay. Es kann aber auch keiner sagen, was das Problem ist. Wie oft haben Sie den Vorwurf gehört, das ist vielleicht auch ein Erziehungsproblem?
Also das hat Also ganz deutlich habe ich es zweimal gehört. Und aber bei dem dritten und vierten Arzt hat man das, der hat es nicht so deutlich ausgesprochen, aber man spürt es so hinter vorgehaltener Hand, wenn man so gemustert wird oder Fragen gestellt bekommt, wo ich dann dachte, ich habe das so rausgehört. Ich habe es auch noch mit meinem Mann gesprochen. Er sagt, ja, man hört es so ein bisschen raus und ja. Aber dann sind wir eben zu diesem, die haben uns trotzdem auch geholfen, zu diesem Jugendpsychologen geschickt worden. Und ja, das war für uns dann eigentlich schon auch der richtige Ansprechpartner.
Das ist der, der dann die Diagnose gestellt hat? Da war Florian 12. Ne? Wieso hat man so lange nicht erkannt, was mit ihm los ist? Das verstehe ich nicht ganz.
Ich glaube, es hat sich vieles in die Länge gezogen dadurch, dass der Tick mit 9 zwar oder ein bisschen drüber wie 9 anfing, aber noch nicht am Anfang gleich so massiv war. Also der war da und du siehst die Verhaltensveränderungen, sieht man schon. Und dann haben wir natürlich reagiert als Familie und ich habe gedacht, okay, ist mal ein bisschen mehr Erziehung hier. Und man hat auch kurzzeitig gedacht, es fruchtet jetzt. Also liegt es vielleicht doch sind doch vorpubertär oder schlechte Erziehung. Und dann meint man, das beruhigt sich ja wieder. Und dann kamen zu schleichen die anderen Sachen. Die sind ja nicht so schnell da, sondern das hat sich so langsam nach und nach abgezeichnet. Und früher waren einfach, heute guckt man halt ins Internet rein oder ja, ChatGPT oder was auch, Google.
Dr. Google.
Und das hat man damals gar nicht so gehabt. Und dann ist man zunächst mal einfach so die Ärzte. Und die waren zum Teil auch völlig überfordert. Es zieht sich alles. Und wir haben vieles erst mal beobachtet. Und ich habe es notiert, um einfach auch gut Rede und Antwort stehen zu können bei den Ärzten.
Ja. Jetzt gab es dann diese Diagnose, es heißt Tourette-Syndrom, eine neurologische Erkrankung. Was war denn dann Ihre erste Reaktion, als dann plötzlich diese Diagnose im Raum stand? Was löst das dann aus?
Also das war wirklich, wie wenn tonnenschwere Last von mir genommen. Ich habe es so formuliert, mein Freispruch. Ich habe zu dem Arzt, ich habe den Arzt einfach einen Arm genommen. Ich glaube, der wird gedacht haben, was ist mit der Frau los? Das, obwohl ich noch gar nicht wusste, was das eigentlich heißt. Aber es war einfach mal das Kind geboren. Ich sage jetzt mal, die Krankheit hat einen Namen. Das war unheimlich wichtig, also für uns als Familie. Und also auch für mich als Erziehungs-, also ich habe mich so gefreut auf das Kind und wollte alles so gut machen. Und es war wirklich, die ganze Zeit war irgendwie, also ich weiß nicht, das Kind hast du irgendwie nicht hingekriegt. Wie ein Freispruch, ja, würde ich es heute nennen.
Wie hat denn Florian selber die Diagnose aufgenommen?
Ich glaube, Florian war da relativ entspannt. Ich glaube, er wollte einfach, dass es uns gut geht. Also da muss ich sagen, Florian hat da auch gar nicht so viel nachgefragt. Er sah, dass es uns nicht gut geht. Und ich glaube, das war für ihn einfach auch ganz hilfreich, dass einfach jetzt mal eine normale, oder ich sag's mal so, das Kind geboren wurde, was auch immer. Er hat sich da gar nicht so doll mitgeteilt, tatsächlich.
Sie haben ja dann Ihren Alltag schon auch umgestaltet. Wie genau, was haben Sie dann geändert, nachdem die Diagnose feststand?
Also zum einen haben wir dann dort, hat der Jugendpsychologe uns also ein Angebot gemacht, dass wir so Tests machen, ob Florian vielleicht Hilfe braucht in irgendeiner Therapie. Das wurde dann aber uns überlassen, weil er feststellte, dass er ganz gut damit klarkommt. Wo es schwierig war, war sicher die Schule, denn der Florian musste ja die Ticks irgendwie, wenn man sagen kann, man kann steuern, was ja oft nicht der Fall ist, aber ein bisschen probiert man es wahrscheinlich schon. Und das schulische, also Hausaufgabenthema war schon echt ein großes Thema, da er sehr müde war. Wenn er heimkam, musste er schon mal schlafen. Und wenn er dann Hausaufgaben gemacht hat, war das also wirklich eine Riesenaktion, wenn er schreiben musste und er hat gerade gespuckt. Dann, also das war immer wie, wenn die Hand alles zerstören will. Und auf einmal war das verschmiert. Füller gab es bei uns irgendwann nicht mehr, weil das alles, der Tick wollte das alles verschmieren. Dann haben wir mit Bleistift umgestellt. Also wir waren sehr ideenreich, was das Schreiben allein, schon nur das Schreiben anging. Bis hin zum Tablet, dass wir gesagt haben, vielleicht versuchst du damit, dass es dir leichter fällt. So ganz normale, banale Sachen wie Kinder sitzen hin und fangen an, das ging bei uns gar nicht. Da musste man oft diesen Tick umschiffen oder ich würde ihn mal sagen, ausboten. Einfach eine Lösung suchen, wie können wir überhaupt schreiben.
Apropos ausboten, auch Ihr Urlaub, den haben Sie geändert. Da sind Sie auf ein Hausboot gegangen,
ja,
richtig?
Ja, genau.
Warum, wie kam es zu der Entscheidung?
Es war einfach so noch, es waren die Anfänge. Wir als Familie mussten uns auch erstmal an die Worte, an das ganze Verhalten gewöhnen. Und ich dachte mir damals so, so in freier Wildbahn sind wir wahrscheinlich völlig entspannt. Also ich wollte damals wirklich noch nicht so in die Masse. Das hat uns total gestresst. Und deswegen fand ich Hausboot ganz toll. Denn Natur, frische Luft und da können wir machen, was wir wollen. Uns hört keiner. Und da konnten wir uns alle so ein bisschen an die neue Situation gewöhnen und anfreunden damit.
Florian hat dann mit 16 eine Ausbildung angefangen im Bereich Informatik, hat dann auch noch eine Fachhochschulreife gemacht und ein Fernstudium. Er ist heute 37, arbeitet im IT-Bereich. Wie geht denn Florian heute mit seinem Tourette-Syndrom um? Wie belastet ihn das?
Also ich würde sagen, Florian hat auch damals selbstständig die Tabletten wieder abgesetzt. Florian geht sehr gut damit um. Es ist ein ganz, ich würde mal sagen, zielorientierter Mensch. Er hat immer gesagt, die Ticks sind da, aber die werden mein Leben nicht bestimmen. Und die Ticks haben auch nachgelassen, muss man auch sagen. Und er geht nicht hausieren damit. Wenn jemand das auffällt, dann sagt er das, dass ich das habe. Aber er hat immer gesagt, auch damals im Studium, ich will nichts geschenkt haben. Ich werde das alles mir selber erarbeiten. auch wenn zum Beispiel Ticks kamen und er zeitliches Management manchmal, das war sehr stressig, weil er oft so abgelenkt war. Und da hat er oft gesagt, nee, aber ich werde meinen Weg gehen. Also er ist sehr, würde ich mal sagen, sehr selbstbewusst. Mhm. Auch durch die Ticks geworden und hat gesagt, also Schicksalsergebenheit ist nicht seins. Gar nicht.
Und der geht auch voll seinen Weg, höre ich
raus. Und der geht auch voll seinen Weg, ja.
Viele Menschen, die was Ähnliches erleben, was sie erlebt haben, gehen ja ganz bewusst in Selbsthilfegruppen, um sich dort auszutauschen, um das Gefühl zu haben, ich bin mit meinem Problem nicht alleine. Sie haben sich dagegen entschieden und gesagt, nee, da will ich gar nicht hin. Warum nicht?
Also ich bin damals eingeladen worden und habe ich mir schon die Gedanken gemacht, soll ich da hingehen oder nicht. Aber es gibt so ein Bauchgefühl, das man hat. Und ich hatte so das Gefühl, also ich hatte immer auch die Hoffnung, dass bei uns das alles besser läuft und dass Leute auch, egal welche ärztliche Diagnose im Raum steht, dass ich sage, das ist so ein Bauchgefühl und das möchte ich nicht verlieren. Mhm. Und ich hatte ein bisschen die Sorge, wenn wir jetzt in Selbsthilfegruppen gehen, was vielleicht für andere ganz wichtig ist. Ich habe eine kompakte Familie, ich habe einen kompakten Freundeskreis. Und ich möchte ein relativ normales Leben führen, dass wir zu arg nur noch Freunde haben, die dieses gleiche Phänomen haben und nur noch uns über dies definieren. Davor hatte ich echt Sorge und das wollte ich auch und Maximilian nicht antun, dass wir also jetzt nur noch uns, das eh schon so groß war in unserem Alltag, auch noch im Freundeskreis womöglich auch noch dazu kommt, das wollte ich nicht haben.
Was hat Ihnen denn dann Kraft gegeben, gerade so in den schweren Zeiten, die Sie durchgemacht haben?
Also ich muss sagen, meine Mama hat immer früher gesagt, Badge einfach mal. Und ich habe immer früher gesagt, ah, okay, kann man ja mal machen. Und wir wissen alle, wenn schwierige Zeiten kommen, dann wird es manchmal so. Und die Bibel war echt schon meine Hilfe oder mein Glaube war meine Hilfe. Auch wenn ich manchmal dachte, ganz ehrlich, weiß jetzt auch nicht, ob das so funktioniert. Aber ich würde heute schon sagen, meine Zuversicht habe ich gar nie aufgegeben. Auch wenn sie ganz oft gelitten hat, das muss ich schon auch sagen. Oder manchmal auch alles sehr in Frage gestellt habe, würde ich heute trotzdem sagen, das hat mir immer so diesen täglichen Push gegeben, wo ich gemerkt habe, also hier gibt es was oder auch Zusprüche, die mich echt getragen haben. Sonst weiß ich nicht, wie ich das gepackt hätte.
Sie haben als Aufarbeitung auch ein Buch geschrieben, das haben Sie im Selbstverlag veröffentlicht. Welche Rolle hat das Buch gespielt bei der ganzen Verarbeitung mit dem Thema?
Also zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch, das kam ja wirklich zu mir. Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben und es waren so viele Zufälle in einem Jahr. Und irgendwann hat sich das entwickelt, dass dieses Buch entstand. War das schon so, dass ich erst dachte, ja, das ist ganz easy für mich, dieses Buch zu machen. Und ich habe gemerkt in der Aufarbeitung, dass es doch schon noch ganz schön erstmal schwierig war, sich nochmal in die Situation zu begeben. Und anfangs war ja es geplant, dass ich es mit dem Florian zusammen mache. Und ich habe aber irgendwann gespürt, also wir hatten das vorher natürlich als Familie besprochen, als ich diesen Journalisten kennengelernt habe, der das also quasi voll in die Wege geleitet hat, über einen ganz witzigen Zufall. Und Florian hat gesagt, ja Mama, das können wir schon machen. Aber ich habe dann auch gemerkt, von ihm kam, von seiner Seite kam nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, Florian, wir brauchen das Buch nicht. Ehrlich nicht. Also es war halt so viele Anfragen und immer haben Freunde auch gesagt, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Haben mich ermutigt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir mal Nägel mit Köpfe machen. Und dann habe ich den Journalist auch noch kennengelernt. Und der hat sich auch noch angetragen. Naja, und auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, Florian ist noch nicht so weit. Und dann habe ich gedacht, dann lassen wir das auch alles. Und dann wollte der Journalist aber mit mir den Weg gehen. Und da habe ich dann schon gemerkt, und der fragte mich noch auch, ist es in Ordnung für dich oder wie bist du damit fertig worden? Da sage ich, kann ich locker machen. Und da habe ich gemerkt, nee, das stimmt gar nicht. Also diese Aufarbeitung war schon noch mal ganz schön heftig und hätte ich mir nicht so vorgestellt.
Hat sich trotzdem gelohnt?
Aber es hat sich sehr gelohnt. Es räumt vieles auf und im Nachgang auch tatsächlich, wo man manches, man ist im Tunnel, du siehst oft das Gute gar nicht mehr. Und das habe ich sehen dürfen.
Ja. Gibt es falsche Vorstellungen in der Gesellschaft über Tourette, die Sie gerne aus dem Weg räumen würden?
Also auf jeden Fall, egal jetzt welche Behinderung oder ich sage jetzt mal auch bei Tourette, es sind ganz normale Leute, die, ich sag mal, die einfach so viele Dinge, die haben so keine Intimsphäre, das fand ich ganz schwierig, dass man die ihnen lassen muss. Also auch wenn der Tick verrät dich ja oft, dass man den gar nicht so, wie will ich es mal sagen, den einfach mal stehen lassen, sondern den Mensch dahinter sieht und dass Menschen mit Tourette ein ganz normales Leben führen können. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das sagen können. Der ist zu allem fähig, leistungsfähig und der Tick, okay, das ist die eine Sache, aber ansonsten darf man denen ganz normal begegnen, da braucht man gar keine Scheu. Und ich glaube, was wichtig auch ist, zu fragen, wenn man das weiß, das anzusprechen und zu sagen, okay, hast du das, dass man da gar keine Scheu haben sollte.
Gibt es denn was, wo Sie sagen würden, heute jetzt so rückblickend, das war auch ein Geschenk in dieser schwierigen Zeit?
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir so als Familie, also echt eine coole Familie haben, wo ich einen total großen Rückhalt gekriegt habe. Also alle von uns, also ich habe noch, also wir sind drei Geschwister und Opa und alle wohnen wir auch zusammen, also in der Nähe, sage ich jetzt mal. Und es ist eine ganz coole Gemeinschaft, das würde ich mal rückwirkend sagen, habe ich total festgestellt, dass wir da uns echt aufeinander verlassen können, dass wir ehrlich sein können, dass wir zoffen können, aber auch wieder zusammen, also wir sind nicht über eine Meinung, aber dass wir da uns aufeinander verlassen können.
Dankeschön für diese wertvollen Einblicke. Danke, Frau Eisenmann. Familienleben mit Tourette-Syndrom, das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.